Wir sind in Salisbury. Das ist eine Kleinstadt im Süden von England. Sie ist nicht für viel berühmt, außer für einen gotischen Kirchenturm, der der höchste ist in England. Und wir schreiben den 4. März 2018. Der Sergei Skripal macht an dem Sonntag, was er jeden Sonntag macht. Er geht aufs Grab von seiner Frau. Ausnahmsweise ist auch die Tochter dabei, Julia Skripal. Sie ist aus Russland eingeflogen, um ihren Vater zu besuchen. Sie gehen auf den Friedhof, wo Julia, ihre Mutter, und Sergei Skripal, seine Frau, begraben ist. Dann gehen sie ins Zizi, das ist ein italienisches Restaurant, wo auch Käsefondue anbietet, mit Knoblauchbrot anscheinend, gemäss Karte. Und dann brechen sie auf einer Parkbank in der Nähe zusammen. Das ist natürlich nicht wegen Essen. Sie wird schnell ins Spital gebracht und sie kämpft um ihr Leben. Es zeigen sich Vergiftungssymptome und man weiß nicht, was dahinter steckt. Aber der Sergei Skripal ist ein Agent, ein Doppelagent, der früher noch für den russischen Militärgeheimdienst gearbeitet hat und dann zu den Engländern, zu den Briten übergelaufen ist. Der Verdacht ist natürlich naheliegend, dass er vergiftet worden ist. Mit der Zeit wird auch klar, da steckt der russische Militärgeheimdienst dahinter. Er ist aus russischer Sicht ein Verräter. Es ist ein Fall von einem versuchten politischen Mord. Vater und Tochter Skripal überleben. Aber es gibt eine riesige diplomatische Krise und es stellt sich bald heraus, es gibt Spuren in der Schweiz am Genfersee.
Das ist «Unter uns – Spione in der Schweiz», eine sechsteilige Spezialserie vom Podcast «Apropos» vom «Tagesanzeiger». Wir schauen auf die Länder, die in der Schweiz im Geheimen Informationen sammeln, Menschen und Organisationen bespitzeln oder sogar Verbrechen planen. Und darauf, was das für Folgen hat. Heute, in dieser Folge von «Apropos», geht es um Russland. Um die Spionagehochburg am Genfersee, um einen tödlichen Giftanschlag in Großbritannien und um seine Verbindungen in die Schweiz. Durch die Serie führt der Bundeshausredaktor und Spionageexperte vom «Tagesanzeiger», der Thomas Knellwolf. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Thomas.
Hallo Mirja.
Die Affäre um die Vergiftung des russischen Ex-Doppelagenten Sergei Skripal weitet sich zur diplomatischen Krise zwischen Großbritannien und Russland aus. Moskau bestreitet, hinter dem Anschlag zu stecken und verlangt von London Zugang zu den Nervengiftproben.
Thomas, wir gehen heute ja ins Jahr 2018. Du hast schon vom Fall Skripal erzählt. Der sorgt ja weltweit für Schlagzeilen. Wer ist nochmal genau der Sergei Skripal gewesen, das Opfer von dem versuchten Giftanschlag?
Er ist ein klassischer Doppelagent. Er ist 1951 in Kaliningrad geboren. Da ist eine heute russische Enklave an der Ostsee. Und damals hat er zu der Sowjetunion gehört. Er hat eine Karriere gemacht bei der GRU. Da ist der damals sowjetisch, heute russisch Militärgeheimdienst. Er war in Afghanistan gewesen, an der Front, oder hat auch Operationen, verdeckte Operationen hinter der Front durchgeführt. Nachher, nach dem Fall vom Eisernen Vorhang, ist er bei der GRU geblieben, aber ist als Undercover-Agent, Kulturattaché, als Tarnung in der russischen Botschaft auf Malta und in Spanien stationiert gewesen. In Spanien, in Madrid, ist er dann 1996 von einem britischen Agent sozusagen umgedrillt worden, beziehungsweise gewonnen worden für die Mitarbeit beim britischen Auslandgeheimdienst MI6. Mhm. Da sind die mit dem James Bond.
Und das heisst, er wechselt Seiten?
Er wechselt Seiten. Also nur, das weiss natürlich niemand, ausser jetzt gerade ein paar wenige Leute in Großbritannien. Er fängt dann an, Informationen zu liefern. Und das Glück vom MI6 ist, dass der Sergei Skripal nach Moskau zurückberufen wird und dort eine wichtige Position übernimmt im Zentrum der GRU. Er wird nämlich Personalchef.
Das heisst, er hat eine recht riskante Position. Er ist in Moskau und spitzelt gleichzeitig für die Briten als Doppelagent. Wie lange geht das gut?
Das geht am Anfang sehr gut, weil er hat natürlich in dieser Position als Personalchef hat da Zugriff auf sehr wichtige Informationen in allen Bereichen. Er wird aber dann auch verraten, weil es den Russen gelingt, ihrerseits einen Maulwurf einzuschliessen bei den Briten. Und zu dem Zeitpunkt ist der Sergej Skripal bereits früh pensioniert, mit 48, aber er fliegt trotzdem sozusagen im Nachhinein noch auf. Wird dann verhaftet und 2006 wegen Hochverrats zu 13 Jahren Arbeitslager verurteilt. Von diesen 13 Jahren sitzt er etwa 4 ab, weil dann in den USA ein Netzwerk von russischen Geheimdienstmitarbeitern enttarnt wird und er wird dann austauscht. Er kommt dann in das Salisbury, eben das beschauliche Städtchen, und wird dort, ja, versteckt kann man nicht gerade sagen, der lebt einigermaßen offen dort, aber natürlich hängt er nicht an die Grossglocke, dass er da ein Doppelagent war.
Und in Salisbury passiert dann eben das im März 2018, wo du am Anfang erzählt hast. Seine Tochter ist zu Besuch und auf die beiden wird ein Giftanschlag verübt. Was weiss man ganz am Anfang darüber, wer da dahinter steckt?
Zuerst noch nichts. Der Verdacht ist natürlich naheliegend, dass das irgendwie etwas zu tun hat mit seiner Tätigkeit, mit seiner früheren Tätigkeit. Und interessant ist auch, was ein Art Biograf, der Mark Urban vom Skripal, dann kurz darauf aber publiziert, weil der Sergej Skripal ist nicht etwa dann ganz in Ruhestand getreten und hat ein ruhiges Leben geführt in Südengland, sondern er ist weiterhin eine Art Consultant gsi für westliche Nachrichtendienste. Er hat also zwar nicht mehr so viel gewusst, wie es jetzt aktuell läuft in der GRU, aber hat doch noch westliche Dienste beraten und hat viel erzählen über den Modus operandi. Mhm. Und ist da so ein bisschen durch die Welt dingelt, als, ich stelle mir so ein bisschen vor, wie ein Vortragsredner. Mhm. Und er ist eben dann auch in dieser Rolle, kurz vor der Vergiftung, beim NDB, also beim Nachrichtendienst vom Bund, in der Schweiz gewesen.
Okay. Das heisst, Russland hat natürlich wahrscheinlich recht wenig Freude gehabt an seiner Tätigkeit, dass er da durch diverse westliche Länder inklusive die Schweiz reist und quasi Einsicht gibt darüber, wie der russische Geheimdienst operiert.
Genau. Der Wladimir Putin, da weiss man, der ist ja etwa gleich alt, ein Jahr Unterschied zum Sergej Skripal, selber beim KGB gewesen, bei der Konkurrenzorganisation oder Schwesterorganisation der GRU. Der findet so Verräter, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt. Und es hat sich dann auch relativ schnell herausgestellt, dass der Anschlag auf die Skripals mit dem Nervengift verübt worden ist, wo in der Sowjetunion produziert worden ist, nur in der Sowjetunion. Der Stoff heisst Novichok und der ist an die Türfalle vom Skripals im Häuschen in Salisbury gesprüht worden.
Mhm. Weiss man irgendetwas darüber, wer das könnte dort angesprüht haben?
Mit der Zeit haben da die Ermittlungen auch gezeigt, das sind zwei Vertreter von der GRU gewesen, also vom Skripal, seinem früheren Arbeitgeber. Und die sind unter den Decknamen Alexander Petrov und Ruslan Boschirov sind die in Großbritannien eingereist, haben das Hotel bezogen und haben ein paar Spuren hinterlassen. Und die Spuren führen wiederum auch in die Schweiz. Also der Petrov und der Boschirov sind, bevor sie auf Salisbury sind, auch in der Schweiz gewesen.
Bevor wir weiter in die Geschichte eintauchen und was das alles mit der Schweiz zu tun hat, an dieser Stelle das Personal von dieser Folge.
Sergej Skripal, ehemaliger Agent des russischen Militärnachrichtendienstes GRU, später Doppelagent für den britischen Geheimdienst MI6, Ziel eines russischen Giftanschlags im südenglischen Salisbury. Julia Skripal, Tochter von Sergej Skripal, Ziel eines russischen Giftanschlags. Alexander Mishkin alias Alexander Petrov, mutmaßlicher Giftattentäter auf den russischen-britischen Doppelagenten Sergei Skripal und dessen Tochter Julia, Mitglied des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Anatoly Chepiga alias Ruslan Boschirov, mutmaßlicher Giftattentäter auf den russisch-britischen Doppelagenten Sergei Skripal und dessen Tochter Julia. Christo Grosev, bulgarischer Unternehmer und investigativer Journalist, ehemals Leiter der Russland-Recherchen beim internationalen Recherchekollektiv Bellingcat.
Thomas, der versuchte Mord an Sergei Skripal, du hast gesagt, Spuren führen nachher unter anderem auch in die Schweiz. Was setzt das alles international in Gang?
Ziemlich viel. Also vor allem in Großbritannien war das natürlich ein Riesenschock gewesen. Es ist ein Angriff mit einem chemischen Kampfstoff, mit einem gefährlichen Nervengift in einem westeuropäischen Land. Es sind nicht nur Skripals gefördert worden dadurch, sondern auch viele andere Menschen. Ein Polizist ist vergiftet worden, der dann den Tatort durchsucht hat. Er hat keine bleibenden Schäden erlitten. Aber eine Frau aus der Region, die ist umgekommen, weil ihrem Partner ein Parfümfläschchen Nina Ricci im Abfall gefunden hat und ihr das geschenkt hat. Mhm. Und das Parfümfläschchen war, das Petrov und der Boschirov benutzt haben, um das Gift an die Tür fallen zu sprühen. Großbritannien reagiert dann hart, kann man sagen. Sie weisen Diplomaten aus. Sie machen die Machenschaften von der GRU öffentlich.
Das heisst, wir beschuldigt sehr schnell natürlich auch Russland. Wie reagiert man denn in Russland selber auf die Vorwürfe?
Ja, das war ein bisschen zu erwarten. Man weist ebenfalls britische Diplomaten aus. Da ist immer so ein bisschen Tit for Tat, also eins gegen eins, oder? Auch wenn die einen etwas falsch gemacht haben und die anderen nicht. Es wird alles abgestritten. Es werden andere falsche Möglichkeiten verbreitet, Versionen, wie es auch sonst hätte können sein. Und da kommt jetzt wieder die Schweiz ins Spiel. Die Briten, die haben eine internationale Untersuchung von dem Gift auch in die Wege geleitet. Dafür ist zuständig die Organisation mit dem Zungenbrechernamen OPCW. Das ist die Organisation für das Verbot von chemischen Waffen. Mhm. Die haben auch mal den Friedensnobelpreis bekommen. Und die ist in Den Haag angesiedelt, aber die beschäftigt weltweit oder setzt jeweils von Fall zu Fall Referenzlabor ein. Und in dem Fall, im Skripal-Fall, ist das Labor Spiez im Berner Oberland ins Spiel gekommen. Das ist eine Einrichtung vom Bund, wo so Untersuchungen unter grössten Sicherheitsvorkehrungen kann durchführen kann.
Also von dem Giftstoff, der jetzt zum Beispiel auch verwendet wurde, ist im Fall Skripal?
Ja, da ist ein Sample ist eben dann an den Thunersee gekommen und dort analysiert worden.
Es setzen also so Ermittlungen ein. Man versucht irgendwie auch, diesen Tätern auf die Spur zu kommen. Was wird da sonst noch unternommen, neben diesen Untersuchungen von diesem Giftstoff?
In England gibt es relativ viele Überwachungskameras. Also viel mehr als bei uns. Und durch das CCTV hat man relativ gut rekonstruieren können, wo sich die beiden Agenten, wie sich die bewegt haben. Sie sind zweimal in Salisbury gewesen, also am Vortag und am Tag vor der Vergiftung. Später haben sie behauptet, ja, das erste Mal sei das Wetter zu schlecht gewesen, dann sind sie nochmal gegangen, die Kathedrale anschauen. Und ja, es hat sich dann schnell irgendwie hat sich gezeigt, wie sie eingeflogen sind, wie sie ausgeflogen sind kurz nach der Tat, dass auch Flüge verfallen lassen haben, wahrscheinlich irgendwie so als Täuschungsmanöver. Die Beweislage, also hat eine Aufnahme gegeben von den Überwachungskamera, die ist dicht gewesen und Theresa May, die damalige Premierministerin, hat auch die Beweise vor dem Parlament ja, auf eindrückliche Art präsentiert.
I would like to update the House on the investigation into the attempted murder of Sergei and Julia Skripal. This was a sickening and despicable act in which a devastatingly toxic nerve agent known as Novichok was used to attack our country. It left four people fighting for their lives and one innocent woman dead. In March, I set out for the House why the government concluded that the Russian state was culpable for the attempted murder of Mr. Skripal and his daughter.
Das heisst, alles weist auf die Täterschaft hin von diesen beiden Männern. Eben, du hast vorhin gesagt, unter dem Decknamen Alexander Petrov und Ruslan Boschirov. Dann zeigt sich aber nochmal etwas in diesen Ermittlungen. Du hast es auch schon erwähnt, nämlich, dass der Fall Skripal auch mit der Schweiz zu tun hat. Wie genau?
Ja, wir forschen ein bisschen nach, wo die beiden Attentäter, wo die schon gewesen sind, oder wo Personen mit denen nehmen, man hätte ja müssen annehmen, das sind Decknamen, wo die schon auftaucht sind, und die sind in der Schweiz viel auftaucht. Also in den Monaten vor dem Skripal-Attentat hat sich die Genfersee-Region, also konkret Genf, die angrenzenden französischen Gebiete, aber auch Lausanne, haben sich so wie zu einem Operationsraum für die GRU entwickelt. Es gibt bei der GRU eine Art Killereinheit, ein Todesschwadron mit der internen Nummer 29155 und ein halbes Dutzend Agenten von dieser Killereinheit, das sind nicht klassische Spione, sondern Elitesoldaten, haben sich bis kurz vor dieser Attacke in Salisbury immer wieder in der Westschweiz und im neuen Frankreich aufgehalten. Mhm. Was sie genau gemacht haben, das wissen wir nicht. Wir konnten die Reisebewegungen, also wir zusammen mit anderen Journalisten, die Reisebewegungen rekonstruieren, konnten ja, abklären, wo sie gewesen sind. Aber warum genau, dass sie da gewesen sind, das wissen wir nicht.
Aber zu dieser Gruppe, die sich in der Schweiz aufhält, zu denen gehören auch die beiden Täter?
Ja, die sind immer wieder eingereist, ausgereist, sind von dem Killer-Team, sind immer etwa zwei, sind in Genf gewesen. Und in der Region und haben sich so, wie offensichtlich haben sich die abgelöst. Aber was sie da gemacht haben, wieso das da gewesen sind, so kurz vor dem Attentat, das etwas damit zu tun hat, das scheint naheliegend, aber was genau, wissen glaube ich auch die Behörden nicht.
Thomas, woher wissen wir das alles, was wir jetzt darüber reden eigentlich?
Das allermeiste wegen einem Mann, da ist ein bulgarischer Journalist.
My name is Christo Grozev. I'm an investigative journalist and almost 10 years I worked with Bellingcat and for the last few years I work for The Insider and Spiegel and other media.
Der arbeitet vor allem mit OSINT, das ist Open Source Intelligence, also er benutzt öffentliche Informationen, Datenbanken und so weiter und wertet die aus. Und einzelne von den Zuhörerinnen und Zuhörern werden ihn auch kennen aus dem Nawalny-Film, weil er dort zusammen mit dem Alexei Nawalny einen Täter überführt, sozusagen mit einem Telefonstreich oder mit einem Anruf überführt, der versucht hat, den Alexei Nawalny zu vergiften.
Herr Konstantin. Hallo, Konstantin Borisovich. Здравствуйте. Меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева.
Der Alexei Nawalny, also der russische Oppositionelle, der dann auch in russischer Gefangenschaft ums Leben gekommen ist. Der Christo Grozev schafft ja aber nicht allein, oder?
Nein, er ist in dieser Zeit ist er bei Bellingcat tätig gewesen. Da ist ja eine Gruppe von vielen Journalistinnen, Journalisten und ja, Leute, die mit diesen OSINT-Methoden arbeiten, zu verschiedensten Themen weltweit.
Over the last decade, I've developed a specialization in Russian clandestine operations, espionage and other activities that are usually done by the secret services of Russia and several other bad actors.
Heute ist er vor allem für den Spiegel tätig und noch für die Insider. Das ist ein hauptsächlich russischsprachiges Medienportal. Und er ist dort schon die Schlüsselfigur bei so Recherchen und findet immer wieder vieles über GRU und über andere Angehörige von russischen Geheimdiensten raus.
I remember I was landing from a flight, I think from London to Vienna, on the day that the British police issued a call for witnesses, a request for people to recognize, and if they recognize, to report on the identities of two men. They published the photographs of the famous Salisbury poisoners with their fake names.
Damals, nach dem Anschlag in Salisbury, versucht er auch diesen Täter auf die Spur zu kommen.
At Bellingcat at the time, everybody was excited to see a call to action like this, when a government cannot identify somebody or a government cannot crack a crime. It was always a challenge and an adrenaline rush to try to be better than a government intelligence agency or the police. And of course, that moment, I decided to look into that.
Überraschend ist ja, dass dann eigentlich in der gleichen Zeit die selber auftauchen, und zwar im russischen Fernsehen, auf dem Fernsehsender Russia Today. Wie kommt es zu dem?
Ja, genau. Es ist so, dass der Wladimir Putin, der wird an einem Anlass, also an einem öffentlichen Anlass gefragt, wann er von dieser Geschichte halte. Und dann sagt er, ja, das sei alles erfunden und die Männer werden sich sicher, das hoffe ich ja wenigstens, melden und alles über sich selber erzählen. Und die Männer hören dann den Putin und kommen eben auf Russia Today, oder heute heisst es RT, kommen sie zu ihrem grossen Auftritt, einem Interview. Das lohnt sich auch sehr, um das mal nochmal wieder anzuschauen.
We are those who were shown to you in the pictures, Ruslan Bashirov and Alexander Petrov.
Are those your real names?
Die haben dort einen Auftritt und sie beteuern dort, ja, sie sind wirklich der Alexander Petrov und der Ruslan Bashirov und sie sind keine GRU-Agenten und sie sind nur auf London gereist, um ein paar Bier zu trinken.
What were you doing there?
Our friends had been suggesting for a long time that we visit this wonderful town.
There's the famous Salisbury Cathedral, famous not only.
Und dann sind halt das Wetter so schlecht gewesen, dann sind sie auf der Salisbury und so weiter und so fort. Und sie wollen jetzt einfach in Ruhe gelassen werden.
Also sie sagen, sie wollen eigentlich einfach die Kathedrale ein bisschen anschauen. Das ist ihre Story, die sie da erzählen.
Genau, es ist dann ein bisschen auffällig, dass da, was sie erzählen, ziemlich genau einem Wikipedia-Eintrag entspricht. Und ja, es ist offensichtlich, dass ihnen vorne stimmt.
You can't imagine what it's like. We'd like if one day the real perpetrators are found and we're given an apology.
Das ist schon mal ein bisschen offensichtlich nach dem Auftritt. Bellingcat findet dann aber noch einiges mehr raus.
Ja, da ist eine sehr interessante Recherche, was sie dort gemacht haben.
It was the first time I think that I discovered that Russian spies were leaving a trace of breadcrumbs in digital databases.
Sie finden heraus, dass die beiden Männer anders heissen.
Their passport files in Russian databases began existing way too late, when these people were 30 years old.
Und dass beide, ja, eben der GRU angehört.
More importantly, we discovered a new pattern, which was that for most Russian GRU spies, they're using the same first name and middle name and the same birth date, but only change the last name. So with this knowledge, we were able to quite quickly zero in on the two real names that were only different by their family name.
Dass sie früher noch in Spezialtruppen bei der Spetsnaz in Tschetschenien im Einsatz gestanden sind, dass sie im Jahr von der Krim-Annexion, also 2014, den russischen Orden Held der Russischen Föderation verliehen bekommen haben, für, Zitat, Durchführung einer Friedensmission.
Was heisst das genau?
Ich nehme an, das ist eine kriegerische Handlung, aber genauer ist es nicht dort gestanden in dieser Urkunde.
And then we discovered a whole network of locations in Europe that they traveled frequently to. One of these locations was Geneva. They had traveled dozens of times together with their colleagues in the period from 2012 until 2018. And in particular, they had spent quite a long time in the months before the trip to Salisbury, in December and 2017 and January 2018. In Switzerland. Then we knew that Switzerland is playing a particular role for this particular unit of the GRU.
Bellingcat findet also ziemlich viel raus über die Biografie von diesen Männern. Was haben denn die genau in der Schweiz gemacht? Was wissen wir über das?
Ja, sie selber sagen, sie sind in der Schweiz geschäftlich gewesen und touristisch, oder? Der Mont Blanc ist so nahe und darum fliegen wir halt auf Genf und sie haben aber biologisch aktive Nahrungsmittel gekauft.
Okay. Also irgendwie Sightseeing in der Schweiz und in Salisbury und noch ein paar Geschäfte daneben. Ihr habt ja damals auch angefangen, selber auch zu diesen Männern recherchieren, zusammen mit Bellingcat, mit dem Rechercheteam. Was habt ihr da herausgefunden? Was ist von dem zu halten?
Ja, das sind damals noch vor allem auch meine Kollegen Bernhard Odichnall und Titus Plattner beteiligt gewesen. Wir haben eigentlich können die Wege von diesen Leuten rekonstruieren, wie es gereist sind, mit wem dass sie sich getroffen haben. Und dank Christo Grotzeff haben wir dann auch herausgefunden, dass auch ein Kollege von diesen Attentätern sogar als Diplomat in Genf stationiert war und dass der russische Diplomat in Genf auch persönlich an einem Attentat auf einen bulgarischen Waffenhändler beteiligt war. Überhaupt hat sich gezeigt, dass die GRU-Killereinheit eigentlich eine Blutspur in ganz Europa hinterlassen hat und immer wieder Gewalttaten begangen hat, die nie aufgeklärt worden sind.
For me, the Salisbury poisoning is a pivotal point in the West's understanding of Russian intentions, appetite for aggressive operations, but also in the Western beginning of countering Russian operations. For the first time, it became clear that the Russian state does not have any problems with conducting state-sponsored assassinations. And this was a major new understanding, that there's no red line that the Kremlin is willing to cross.
Thomas, 2018 ist ja nicht nur die Beziehung zwischen Europa und Russland extrem angespannt, rund um den Fall Skripal, sondern vor allem auch zwischen Russland und der Schweiz. Dass eben die russischen Killer vor am Genfersee gewesen sind, da mutmaßlich ihre Tat geplant haben. Dem geht ja recht eine lange Geschichte von der russischen Spionage und der Präsenz des russischen Geheimdienst in der Schweiz voraus. Wo hat die ihren Ursprung?
Ja, man muss ziemlich weit zurückgehen. Schon im Zweiten Weltkrieg war GRU in der Schweiz präsent gewesen, wiederum am Genfersee. Damals hat es eine legendäre Agentin gegeben, namens Sonja. Eine deutsche Kommunistin. Die ist mit dem Klarnamen Ursula Kuczynski oder auch bekannt als Ruth Werner. Die hat später sogar Kinderbücher geschrieben. Sie hat gewohnt in einem kleinen Häusli bei Go, oberhalb von Montreux. Und von dort aus hat sie Widerstandsgruppen gegen Nazi-Deutschland organisiert. Mhm. Und die Schweiz ist für GRU dann eigentlich immer wichtig geblieben. Einer der grössten Schweizer Spionagefälle, der Fall Jean-Mer, ja, geht zurück auf GRU. Da hat ein Militärattaché von den Sowjets Jean-Louis Jean-Mer überzeugt, dass er ihm Informationen liefert aus dem Bundesamt für Luftschutztruppen. Und der Jean-Mer ist dann aufgeflogen und wegen Landesverrats verurteilt worden. Das ist jetzt ein Fall aus dem Kalten Krieg, wo GRU in Westeuropa sehr aktiv war.
Mhm. Also während dem Kalten Krieg, was hat da der russische Geheimdienst für eine Aufgabe gehabt?
Die haben natürlich Informationen beschafft. Sie haben zum Beispiel auch, aber das war jetzt der KGB, hat auch einen Sabotagekoffer in einem Wald bei Fribourg versteckt. Informationen über Westeuropa, über Truppen, über Militärisches beschafft. Man hat versucht, Kommunisten in Westeuropa oder auf der ganzen Welt zu fördern. Und Genf mit den internationalen Organisationen war natürlich schon dort ein Zentrum der russischen Spionage.
Der Kalte Krieg, der endet ja eigentlich mit dem Zerfall der Sowjetunion. Wie geht es dann nachher weiter mit der russischen Spionage?
Ja, der Westen hat ja gemeint, wir haben gewonnen. Die Geschichte ist am Ende angelangt. Aber einmal war da damit nicht einverstanden, der Wladimir Putin. 1998 ist er Chef geworden von einer KGB-Nachfolgeorganisation, vom SFB, nicht von der GRU. Vom Inlandsgeheimdienst ist er der Chef geworden und zwei Jahre später schon Präsident. Und er hat ja dann der Zerfall von der Sowjetunion als grösste geopolitische Katastrophe vom 20. Jahrhundert bezeichnet und hat auch dann alles unternommen, die irgendwie rückgängig zu machen bis heute. Also mit Krieg und auch mit Förderung der Geheimdienste wie der GRU.
Der Putin setzt also sehr stark auf die Geheimdienste. Was sind die Folgen davon?
Also die ersten Folgen werden eigentlich durch Hackerangriffe ersichtlich. In der Schweiz gibt es Angriffe aufs EDA, aufs Aussendepartement. Es gibt Angriffe auf die RUAG, den staatlichen Rüstungskonzern. Und auch viele andere staatliche Einrichtungen. Und die Spuren deuten immer auf Moskau. Mhm. Aber man kann es über Jahre nicht so richtig unterbinden. Die Schweizer Abwehr ist schwach. Man wagt es auch nicht, irgendwie gegen einen Angriff zu machen. Der Bundesrat will das nicht, weil das könnte diplomatische Konsequenzen haben. Und das läuft dann einfach so über Jahre. Also GRU, wo da hinter den Angriff dahinter steckt, wie sich dann erst später zeigt, die können eigentlich schweizerische Staatsgeheimnisse abzügeln, aber nicht nur.
Warum ist denn die Schweiz nach wie vor so attraktiv für russische Spione?
Ja, das eine habe ich schon erwähnt, das internationale Genf, da ist einfach interessant, was dort läuft und dort sind aber alle Nationen. Die Schweiz ist auch interessant als wichtiger Forschungsplatz und als ja, prosperierende Industrienation. Und dann ist aber etwas, wo die Schweiz jetzt von einem anderen Land wie Norwegen oder Schweden, die vielleicht in dieser Hinsicht ähnlich sind, unterscheidet. In der Schweiz kann man eigentlich weitgehend ungestört spionieren, weil die Schweiz sagt sich, ja, wir sind neutral, wir können da nichts machen, wir dulden einfach alle dulden und solange es den anderen auf den Grund geht, kümmert uns da nicht.
Das heisst, das wird ein Stück weit auch von den russischen Geheimdiensten ausgenutzt.
Genau.
Thomas, jetzt wissen wir, dass die Skripal-Attentäter vor ihrem Anschlag in der Schweiz waren. Wie reagiert die Schweiz auf das alles?
Ja, relativ zurückhaltend. Also vor allem im Gegensatz zu Großbritannien. Und wirklich ein Naming und Shaming. Ein Benennen und ja, Beschämen betrieben, auch mit einer Medienkonferenz. Das ist sehr untypisch für das Geheimdienstmilieu, da macht man eigentlich normalerweise keine Pressekonferenzen. Aber in diesem Fall haben die Briten gefunden, das ist so ein krasser Fall, da können wir jetzt nicht mehr anders als irgendwie nicht nur Leute ausweisen und irgendwie diplomatisch den anderen alles Wüste sagen, sondern wir müssen auch irgendwie etwas für die Öffentlichkeit machen, weil eben in Großbritannien ist eine Person umgekommen, es ist die Sicherheit von vielen Personen gefährdet worden. Und auch in der Schweiz haben die kritische Infrastruktur eigentlich angegriffen. Und ja.
Warum beschließt sich denn die Schweiz für diese Gangart? Also, oder anders gefragt, warum greift die Schweiz nicht auch härter durch?
Ja, das ist ja ein bisschen ein roter Faden durch die Podcast-Serie. Oder die Schweiz ist immer zurückhaltend. In dem Fall ist es einfach, sind die Daten einfach eklatant. Es ist ja nicht so, dass jetzt da irgendwie eben, wie ich vorhin gesagt habe, ein paar Spionen gehen sich untereinander auf den Grund und forschen dann gegenseitig aus, sondern es geht dann auch gegen die Zivilbevölkerung und so weiter. Aber die Schweiz hat da ihren Weg. Sie geht da auch konsequent. Der Bundesrat und Außenminister Ignazio Cassis hat schon anscheinend im Treffen mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov Klartext geredet, im 1:1. Aber ja, öffentlich hat man da nicht gross ein Aufsehen gemacht. Man hat auch darauf verzichtet, russische Diplomaten aus der Schweiz auszuweisen. Eigentlich bis heute. Und man hat nur ein bisschen geschaut, dass nicht irgendwie die Leute in anderen Ländern, also dass die Diplomaten nicht gerade sofort wieder in die Schweiz kommen und dann sich da akkreditieren lassen.
Woher kommt die Zurückhaltung von der Schweiz?
Ja, man sagt einerseits, als neutrales Land hat man da weniger Handlungsspielraum. Und ja, als Gastgeber für die UNO in Genf müssen wir zurückhaltender sein. Da können wir gar nicht so gross auswählen, wer da kommt. Sondern müssen wir einfach akzeptieren, dass die Länder ihre Leute dort her schicken. Und das führt dann halt dazu, dass in Botschaften von Russland oder von China 200 und mehr Personen arbeiten, also völlig überdimensioniert. Und dass ein grosser Teil davon, bei Russland schätzt man ein Drittel, also 70, 80 Leute, dass Agentinnen und Agenten sind.
Der Christo Grosev, der Investigativjournalist, der damals zum Giftanschlag in Salisbury recherchiert hat, hat zu dem Vorgehen von der Schweiz eine recht klare Haltung.
The problem with the attitude of Switzerland is that they're encouraging more espionage by treating every diplomat as a diplomat without really looking into whether they are spies or diplomats. It's unfair to the rest of the world. It's unfair to actual diplomats to give spies the same benefit of the doubt as regular diplomats, even when there's evidence to know that they're spies.
Thomas, die Täter im Fall Skripal, die ja vor ihrer Tat in der Schweiz waren, werden die jemals festgenommen? Oder was wird aus ihnen?
Nein, da wird niemand festgenommen. Die werden zum Teil befördert, zum Teil ja, verschwinden sie halt wie gute Spionen von der, aus der Öffentlichkeit, die sie auch nie gesucht haben. Aber man kann annehmen, dass sie jetzt nicht mehr in Westeuropa aktiv sind.
Du hast vorhin gesagt, dass der russische Geheimdienst immer noch sehr grosse Präsenz hat in der Schweiz. Hat sich das irgendwie verändert seit dem Fall Skripal?
Also die Anzahl der stationierten Diplomatinnen und Diplomaten, die ist ziemlich konstant geblieben. Der Anteil von Agentinnen und Agenten ist gemäss Nachrichtendienst vom Bund etwa bei einem Drittel geblieben. Da hat sich nichts gross verändert. Die Killer und die Hacker, die sind weg. Aber gerade haben ja der Christian Brönnimann, mein Kollege, und ich einen Fall aufgedeckt von einem GRU-Agent in Bern, der Waffen, also in dem Fall Munition, beschafft hat, wo man Attentat damit verüben kann und auch ja, Apparat, wo man chemische Waffen bauen kann.
Die Geschichte können wir natürlich sehr gerne auch noch im Beschreib zu dieser Episode verlinken, wenn man die noch möchte nachlesen. Thomas, was hast du aus dem Fall Sergei Skripal mitgenommen?
Ja, ich habe bis zu dem Fall immer ein bisschen, und ich habe mich mit dem Thema schon sehr auseinandergesetzt, immer ein bisschen gedacht, ja, es ist wirklich so, dass da sich in Genf Chinesen und die Russen und die Amerikaner und ich weiß nicht, Nordkoreanerinnen gegenseitig bespitzelt. Und solange die irgendwie untereinander ihre kleinen Kriege austragen, ist das nicht so schlimm für uns. Aber der Fall hat für mich jetzt wirklich gezeigt, dass es auch sehr gefährlich werden kann für normale Menschen. Und dass, wenn man ja, als Gaststaat wie die Schweiz, dass Appeasement sehr wahrscheinlich der falsche Weg ist, mit dem umzugehen. Dass das einfach ausgenutzt wird und dass man dann auch so Geheimdienstmachenschaften indirekt fördert. Ja, der Fall hat mir ein bisschen gezeigt, dass Gegenspionage muss hartnäckig sein muss. Die Strafverfolgung und Diplomatie auch. Sonst machen die, was wollen, und das kann tödlich sein.
Danke vielmals, Thomas, für das Gespräch.
Gerne. Ja.
Das war es mit «Unter uns – Spione in der Schweiz». Das war die sechste und letzte Folge von dieser sechsteiligen Spezialserie vom Podcast «Apropos». Sind bei euch noch Fragen offen geblieben? Habt ihr Rückmeldungen zu dieser Serie? Dann schreibt uns an podcasts@tamedia.ch. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich habe geredet mit dem Bundeshausredaktor, mit dem Thomas Knellwurf. Verantwortlich für die Produktion dieser Serie waren Laura Bachmann, Zara Spreiter, Noah Fenz und Tobias Holzer. Der Thomas Knellwurf hat auch ein Buch geschrieben zu Spionagefällen, die die Schweiz beschäftigt haben. Es heisst «Enttarnt» und ist erschienen im Wörthersee Verlag. Dort findet man nicht nur mehr Hintergründe zu all diesen Fällen, die wir in dieser Serie besprochen haben, sondern auch noch ganz viele weitere Buchkapitel zu anderen Ländern, die in der Schweiz spionieren. Mit «Apropos» geht es weiter am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.